mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Moin moin und
du
herzlich...
Du hast heute wieder deine Operbrille auf.
Das stimmt. Herzlich willkommen zu unserer 117. Folge. Ich habe meine Operbrille auf und ich sehe auch ansonsten aus, als wäre ich älter als 33.
Das ist so.
Also ich habe oft die Kritik, dass ich, also aus meinen sehr nahen, von meiner Partnerin, dass ich aussehe wie ein alter Opa.
Ja, dir fehlt nur noch diese eine Mütze, weißt du, das war eine Zeit lang immer diese Opa-Mütze.
Diese Schiebermütze,
ne? Ja, genau.
Ja, würde mir jetzt, also...
Die würde jetzt passen zum
Vielleicht für die Transparenz. Ich habe ein sehr schmales Brillengestell auf, das ist die erste Brille, die ich hatte.
So sieht sie auch aus.
Schon sehr alt.
Also sehr klein. Wie alt warst du da, 8?
Nein, das ist halt 3 Jahre her.
Nein, die sieht cool aus.
Okay, ich fand, die passt heute besser. Und ansonsten arbeite ich heute viel mit Wolle. Ich trage viele Klamotten aus Wolle und eine Wollweste unter anderem. Und das sieht ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, aber ich fühle mich wohl.
Hast Amina, du eine Korthose an, oder?
Heute nicht. Nee, okay. Ich habe heute Morgen überlegt, aber ich dachte, dann wird es zu doll. Amina, wie fühlst du dich? Nicht so alt, ne? Du hast heute ein sehr fesches Outfit an.
Dankeschön. Ja, gut, dass du damit anfängst, Lasse.
Staatstragend, aber fesch.
Ja, das ist mir grundsätzlich wichtig in meiner Rolle. Aber gut, dass du mein Alter ansprichst, Lasse. Ja. Hast du vielleicht was vergessen?
Ja, Aminata Touré hatte Geburtstag.
Oh ja, das stimmt. Gut, dass du es ansprichst.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich war an ihrer Geburtstagsfeier leider krank und deswegen habe ich das nur aus zweiter Hand gehört. Aber ich... wünsche dir auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an jetzt, so viel älter zu sein?
Also ich würde da wirklich gerne ein paar Sätze zu sagen.
Ja, unbedingt. Ich lehne mich zurück.
30 hat mich schon beansprucht.
Ja.
Also das war schon so, dass ich dachte, okay, jetzt werde ich 30. Und ich habe da sehr lange, sehr viel davor nachgedacht. Und 31 habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also das ist einfach egal. So.
Ich habe auch letzte Woche gesagt, irgendwie seit 32 Jahren, dann ist mir irgendwann eingefallen, nee, ich bin 33. Also irgendwie verliert man da den Überblick ab 30, glaube ich, einfach auch.
Nein, aber es ist ein tolles Alter. Also ich freue mich auf die 30er.
Ja.
Das wären tolle Jahre, da wo man sich selber nochmal neu erfindet irgendwo auch.
Unbedingt.
Und einfach auch nochmal... ja, ein anderer Mensch ist.
Anderer Mensch sind wir auch immer, was für eine Überleitung, im Plenum, nein. Wir sind gerade in der Mittagspause der Plenarsitzung. Dementsprechend wird diese Folge leider auch nicht so lang, wie wir das gerne hätten, aber umso interessanter. Wir hatten diverse unterschiedliche Debatten im Landtag. Vielleicht magst du ein bisschen was nur im Groben zu den Punkten sagen, zu denen du reden kannst. Das finden tut man die ja auch immer online. Oder auch Hinweise auf deine Reden, damit man da nochmal nachhören kann.
Genau, 2 Tagesordnungspunkte, zu denen ich reden durfte. Einmal Landesantidiskriminierungsgesetz, SSW hat den Entwurf eingebracht. Und da haben wir dann drüber gesprochen, nach Berliner Modell. Einige von euch werden es wissen, damals, als das, ich glaube, 2020 eingeführt worden ist, gab es viel Kritik und Vorverdächtigungen der öffentlichen Verwaltung, von Polizei. Also sehr hitziges Thema. Und auf der anderen Seite die Befürworter und Befürworterinnen halt eben dafür, dass man eben gerade auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung eben halt auch Möglichkeiten hat, um dagegen anzugehen. So, als Schleswig-Holstein haben wir schon bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU damals klar gehabt, dass ein solches Gesetz hier nicht kommen wird, aber das heißt halt noch lange nicht, dass deswegen nichts im Bereich der Antidiskriminierung stattfindet und auch auf gesetzlicher Ebene. Dazu habe ich dann auch was gesagt, genauso wie die Fraktionäre dann in der Debatte. Und die zweite Debatte war dann zum Kita-Gesetz und da ging es um die Frage, nur für einige, die das noch nicht wissen, wir haben ein neues Kita-Gesetz vor einigen Jahren in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht und haben zeitgleich beschlossen, dass es eine Evaluation dieses neuen Gesetzes geben soll zu den Maßnahmen und der Finanzierung. Diese Evaluation läuft jetzt bis Ende diesen Jahres und dann wird ein neues Kita-System stehen. So, und darum ging die Debatte, macht man das im Zeitplan, der vorgesehen war oder nicht? Was bedeutet das mit Blick auf die Finanzierung? Das war so die Debatte. Das ist, glaube ich, vor allem eine Debatte, die diejenigen, die kita-politisch bewegt sind, nachvollziehen. Alle anderen haben, glaube ich, viele Fragezeichen und denken sich, Evaluationsbericht, Fachgremium, Übergangszeitraum, Dynamisierung.
Das hat in der Praxis dann so viele Auswirkungen.
Ja, genau, genau. Genau. Ja. Das beschäftigt uns nicht nur in diesem Plenum, sondern auch als Ministerium natürlich total doll. Genau, das so einmal grob.
Ja, bei mir war es grob wirklich das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse, welches letzte Woche gefasst wurde. Das hat einfach vieles verändert und dadurch müssen wir jetzt Anpassungen machen. Da haben wir in den letzten Tagen sehr viel intern drüber gesprochen und überlegt, wie gehen wir darin vor. Aber es hat auch die Landtagssitzung so doll geprägt wie selten ein Thema. Mhm. Also wirklich unterschiedliche Tagesordnungspunkte. Und dann ging es immer wieder darum, gleich in meiner nächsten Rede geht es auch wieder darum. Mhm. Also das ist echt intensiv. Und ich war schweinefroh in den letzten Tagen, dass ich 6 Jahre lang Finanzpolitik gemacht habe, sodass ich sozusagen diesen Verständnispunkt keine Herausforderung mehr hatte. Aber diese ganzen Schlussfolgerungen und so weiter, das war dann doch sehr prägend. Apropos prägend, vielleicht erwähne ich das hier einmal kurz, weil einige das auch in der Zeitung gesehen haben. Gestern gab es noch mal eine Irritation quasi im Haus, weil der Kollege Lukas Kilian von der CDU angegriffen wurde. Es gab einen Moment vor dem Landeshaus, wo eine Frau schon etwas auffällig war. Kurze Story einfach. Irgendwann hat sie relativ willkürlich seine Autotür aufgerissen und dann hat er sie wieder zugezogen, gesagt, er kann da jetzt gerade nichts machen und dann hat sie mit einem Hammer auf sein Auto geschlagen. An dieser Stelle, wir wissen, dass es ihm körperlich gut geht und so weiter, aber sowas ist natürlich immer ein Schock und insofern auch alles Gute an dieser Stelle für unseren Kollegen Lukas Kilian, der ist Generalsekretär der CDU und hier auch im Landtag Abgeordneter. Sowas macht natürlich auch was mit einem und das ist einfach ein Schock, weil das so unvorhersehbar und völlig ohne klare Motivlage und so weiter einfach erfolgt ist und natürlich bitter und schlimm ist. Wir haben in der Landtagssitzung diverse Themen und ich muss auch echt sagen, durch dieses Verfassungsgerichtsurteil sind viele an mir ein bisschen vorbeigerauscht. Aber so oder so sind es natürlich Fragestellungen von Antisemitismus, Studienkredite, die wir gerne, wir haben die Forderung, dass Studienkredite von der KfW gedeckelt werden. Also über all die anderen Fragen kümmern wir uns auch weiterhin. Und natürlich auch eine große Debatte gehabt um den vorgeschlagenen Transformationsfonds der SPD. Wenn ihr zu all diesen Fragen, Punkten irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne an und dann kann man da vielleicht nochmal verweisen oder vielleicht am meisten mich, weil ich natürlich irgendwie in den ganzen, diese ganzen Diskussionen irgendwie flächendeckend führe.
Ja, genau. Amina hat keine Ahnung,
was Amina hat keine Ahnung. Genau. Amina ist ans Ressortprinzip gebunden.
Genau.
Und wenn ihr da fragt, wie sieht's aus mit der A23, da kommt einfach gar nichts.
Unterschlägt hier natürlich meinen allgemeinen politischen Anspruch und als grüne Führungsperson.
Ja, Grüne, wir sind beide nicht auf der Bundesdelegiertenkonferenz. Also auf dem Bundesparteitag der Grünen, der beginnt jetzt am Donnerstag. Also heute, während wir die Folge aufnehmen.
Ja. Du hast mich total unterbrochen und monologisierst. Und ich möchte das an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, weil es mir wichtig ist, dass wir auch in diesem Podcast Geschlechterkritik formulieren.
Okay. So. Und dass wir uns auch zu anderen Themen äußern. Deswegen stelle ich dir bei, das gebe ich mal mit, jetzt eine allgemeinpolitische Frage.
Jetzt hast du deinen eigenen Punkt nicht beendet. Es ist Bundesparteitag, Lasse und ich werden nicht da sein. Und viele andere werden aber hinfahren.
Ja, okay.
Das wird bestimmt ein sehr intensiver Parteitag, weil es ein bisschen auch um die Frage geht, wo stehen wir Grüne eigentlich gerade?
Ja, es gibt eine große Debatte um asylrechtliche Fragen, aber auch um so viele andere politische Fragen. Dann wird der Bundesvorstand gewählt und unsere Europaliste für die Europawahl nächstes Jahr.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, im Fokus steht trotzdem das Thema, wo stehen wir, wer sind wir, wo wollen wir hin, wie viele sind wir.
Wie geht's weiter?
Wer ist gegen uns, wer ist für uns?
Ja. Welche Position nehmen wir da selber ein?
Genau.
Sind wir für oder gegen?
Ich glaube wirklich, dass das gerade irgendwie eine krasse Phase ist für alle politischen Parteien. Ja. Auch gesellschaftlich sind wir in einer Situation, wo du das Gefühl hast, so, es ist irgendwie, es sind so viele Krisen zeitgleich und ein bisschen eine Politikmüdigkeit, die insgesamt da ist, ist der Eindruck, den ich irgendwie habe. Und dann in solchen Zeiten politische Entscheidungen zu treffen, ist nicht leicht und politische Verantwortung zu tragen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach eine große Notwendigkeit von also dass du eine Entschlossenheit brauchst beim politischen Handeln. Das ist die Erwartungshaltung, die, glaube ich, viele Menschen haben. Und viele vermissen die, glaube ich, an vielen Stellen, auch wenn sie da ist an vielen Stellen. Und wir sind seit Jahren wieder in der Bundesregierung. Und all das macht was mit uns als Partei, mit der Gesellschaft, aber auch, wie werden wir wahrgenommen. Wir haben irgendwie die Jahre zuvor so viel Zuspruch zu dem bekommen, was wir politisch machen und mit vielen Menschen zusammengearbeitet an diesen Fragen und hatten so eine Aufbruchsstimmung meiner Meinung nach. Und jetzt gerade hast du das Gefühl, es kommt halt von allen Seiten und man wird politisch für vieles verantwortlich gemacht, wofür wir auch Verantwortung tragen. Da will ich mich gar nicht sozusagen so von freimachen, aber es ist halt auch viel Aufräumarbeit aus dem, was in den letzten Jahren nicht passiert ist und Ja, ich glaube, es ist eine intensive Zeit. Ja, aber
wenn man jetzt auch mal auf die anstehende Bundestagswahl blickt, also die kommende, dann und sich überlegt, alle Parteien stellen sich da gerade ein bisschen auf und jetzt ist klar, okay, für alle ist der Hauptgegner die AfD. Mhm. So, andere formulieren das zwar anders, aber sei das mal dahingestellt. Wenn man überlegt, wer ist die Hauptkonkurrenz, gegen wen macht man sozusagen im demokratischen Spektrum Kampagne? Da haben wir Grüne schon einen schweren Stand. Die CDU macht, das haben wir im Landtagswahlkampf in sowohl Hessen als aber auch vor allen Dingen auch in Bayern gesehen, stellt sich sehr stark gegen die Grünen auf. Man will da nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Das macht Friedrich Merz ja sehr deutlich. Der hat ja auch gesagt, die Grünen sind der Hauptgegner. Die SPD benennt, da geht in ihrer Kritik dann auch eher Richtung Grünen an vielen Stellen, weil da die Wechselwählerinnen ein Stück weit zu verorten sind. Die Linke sowieso, auch aus der gleichen Motivation heraus und die FDP aus dem strategischen Kalkül, da gibt es keine Wechselwählerin, okay, aber auf einem FDP-Parteitag kriegt man den allermeisten Applaus, wenn man gegen die Grünen schießt. Auf einem Grünen-Parteitag kriegt man den meisten Applaus, wenn man gegen die FDP schießt, das muss man auch klar sagen. Das heißt, da ist schon, wie du auch meinst, so von allen Seiten der Wind und das ist immens anstrengend, gerade natürlich auch in so einer Lage, wo gerade viel passiert und kann man sich, glaube ich, nicht drüber beschweren, muss man einfach mit leben. Aber das werden harte Monate weiterhin werden, auch aus grüner Perspektive.
Voll, und das eine ist natürlich die Kritik, die formuliert wird und der Wind, der sozusagen von allen Seiten kommt. Aber ich finde, es gehört halt auch eine ordentliche Portion Selbstkritik auch dazu, dass vieles von dem, was an uns herangetragen wird und wo man uns vorwirft, nicht klar genug in der Haltung zu sein oder möglicherweise nicht die Politik zu machen, die man für notwendig erachtet, die hat auch was mit unserem eigenen politischen Handeln und auch mit der Art und Weise, wie wir das möglicherweise kommunizieren auch. Ja. Also ich würde definitiv nicht sagen, wir haben nur ein Kommunikationsproblem, das ist nicht. Wir treffen auch Entscheidungen, die schwierig sind, auch aus einer Notwendigkeit heraus. Also ich finde das immer bekloppt, wenn man selber Regierungsverantwortung trägt, wenn man selber politische Verantwortung trägt, so zu tun, so, ach Mensch, da würde ich jetzt Richtung Berlin gerne mal einen guten Tipp geben oder so. Mhm. Ich meine das wirklich als Grüne insgesamt, Bund und Länder, dass wir einfach, glaube ich, in so einer Situation sind, da wo man jahrelang darauf hingearbeitet hat, wieder diese Verantwortung zu tragen, sich auch im Klaren war, dass es schwierige Themen sein werden, dass es herausfordernde Themen sein werden und dass Verantwortung eben nicht nur Spaß bedeutet, sondern auch in den Konflikt reinzugehen. Und ich glaube, wir sind schon so in so einer Phase da, wo es, da wo wir auch ein bisschen wieder zueinander finden müssen.
Dann vielleicht mal, dann würde ich jetzt mal die vorformulierte Frage bei das gebe ich mal mit überspringen und einmal das selber reinbringen. Was würdest du den Grünen selber jetzt mitgeben, was Grüne anders machen müssten, so generell?
Ich glaube, das ist also einer der Kritikpunkte, die ich sozusagen von anderen wahrgenommen habe und den ich sehr berechtigt finde, ist, und das haben wir auch in meiner letzten Legislatur noch in dieser immer wieder für uns deutlich gemacht, wir müssen aufhören, uns als Pressesprecher von Kompromissen zu verkaufen und aufhören, so zu tun, als wären wir die Einzigen, die politische Verantwortung tragen. Mhm. Ich finde, wir tun manchmal so. Ja. Wir tun so, als würden wir die alleinige Verantwortung für politische Entscheidungen treffen, gerade wenn rechts und links die Leute freidrehen. Mhm. Und im Bund ist das vor allem die FDP. Mhm. Dass man dann denkt, okay, die drehen so frei, wir müssen danach geben, um dann sozusagen ein Stück weit den Staat zusammenzuhalten. Und ich verstehe diese Logik sogar und ich verstehe, dass man diesen Anspruch hat. Aber es macht es manchmal schwierig herauszufinden, wo wir inhaltlich eigentlich stehen.
Also auch so ein bisschen in einem Kompromiss klarzumachen, ja, das, den Teil finden wir gut und den anderen Teil haben wir uns halt mal nicht durchgesetzt, sondern kommt von den anderen.
Und auf der anderen Seite finde ich auch wiederum, das passiert an vielen Stellen, dass man nicht alles damit erklärt.
Ja.
Also, dass man nicht jedes Mal, also dass es uns vorgeworfen wird, ist oftmals dieses, oh, da habt ihr jetzt aber besondere Bauchschmerzen, ne? Und macht es dann halt trotzdem.
Ja, stimmt. So, ja, es nutzt sich auch ab,
dieses Argument. Es nutzt sich ab, weil das kannst du ein, zwei Mal machen. Wenn du es 15 Mal machst, dann denkt man sich so, das müsste jetzt aber eigentlich ein Darmdurchbruch sein bei den Bauchschmerzen, die du jetzt in den letzten Monaten hattest. Oh, gutes Bild, ne?
Wenn man sich an keine Metaphern erinnert, einfach immer selber schalten. Einfach welche erfinden,
Ich meine, am Ende des Tages entstehen die so.
Ja.
Ich glaube, das ist dann auch anstrengend. Dann sag einfach, ganz ehrlich, wir stehen woanders, inhaltlich politisch. Es gibt keine politischen Mehrheiten dafür. Und wir müssen das jetzt machen. Und ich kann das nur aus der Debatte im Bereich der Migrationspolitik vor allem am stärksten sozusagen bewerten. Weil wenn wir unkenntlich sind in der Frage, wo wir inhaltlich stehen, innerhalb der Partei, aber auch außerhalb der Partei, und nur noch 5 Führungspersonen wissen, wofür man steht, weil man vielleicht eine nachvollziehbare Logik hat, aber die nicht verständlich ist, dann macht es das schwer. Und wir sind nicht eine Randfigur innerhalb des politischen Systems, wir sind ein entscheidender Player als Regierungspartei auf Bundes- und auf Landesebene, und viele Menschen haben Hoffnungen und Erwartungen an uns und wählen uns deshalb. Und niemand ist, glaube ich, draußen da so unterwegs, dass man denkt, die müssen alles genauso zu 100% machen, wie es im Wahlprogramm drinsteht. So viel Blick auf Realismus haben die Menschen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind nicht gut genug da drin, es den Leuten zuzutrauen.
Ja, ich habe also dabei so ein bisschen den Eindruck, dass man das in der Regel, das haben wir schon ein paar Mal hier angehört, man kann solche Kompromisse viel einfacher und viel besser erklären, als das viele PolitikerInnen glauben. Also so, das kann man Leuten zutrauen und das ist nachvollziehbar, und dann wird auch gesagt, jo, okay, finden wir schwierig, aber Was natürlich als Gegenpunkt kommt, ist genau das, was du meinst, aber wieso dann ständig? Und wenn ihr im Wahlkampf mit einer Position reingeht und dann seid ihr schon in der Regierung, und nicht mal dann bekommt ihr es umgesetzt. Ja, wann denn dann? Und da finde ich wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, in der Regierung zu sein, ist das eine. Zu überlegen, wie aber die politischen Mehrheiten sind, ist auch noch mal manchmal was anderes. Also wie eine Koalition aufgestellt ist. Und dann kommt der dritte Punkt noch dazu, das ist, was für ein Momentum gibt es gerade gesellschaftlich. Und wenn es eine gesellschaftliche Stimmung, die sehr, sehr eindeutig geben sollte, das ist zwar selten der Fall, aber dann ist es umso schwieriger, dagegen quasi Politik zu machen, und umgekehrt, wenn es ein Momentum nicht gibt und man versucht, schwierige Dinge zu entscheiden, dann ist es auch schwieriger. Das merken wir beim Klimaschutz gerade. Es gibt gerade kein Momentum für Klimaschutz. Es gibt wenig gesellschaftlichen Rückenwind für konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Für die Ziele immer, ja, schön und gut, aber für die konkreten Maßnahmen nicht. Und das ist ja auch etwas, was wir gerade sehr stark merken. Also das eine ist, in der Regierung zu sein, aber das ist immer noch nicht alles. Ja. Und das ist einfach immens schwierig, und das muss man immer wieder auch so erläutern, und gleichzeitig aber auch, es ist ja unsere Verantwortung, klarzumachen, dass nicht die ganze Zeit mit einem Schlitten gefahren wird. Also, dass man auch Dinge schafft und dass man auch Erfolge erzielt und dass man auch Kompromisse, die zugunsten von einem fallen oder die weniger schlimm sind, als das sonst zu erwarten wäre und so weiter. All das spielt halt auch eine große Rolle.
Und ich glaube, was eben auch entscheidend ist, ist, man darf es auch nicht zu selbstreferenziell betrachten. Mhm. Also die ganze Zeit nur glauben, man selber wird geschubst, man selber wird getreten, das passiert alles.
Ja.
Und unsere Themen, nein, ehrlicherweise passieren viele dieser Dinge, für die wir seit Jahren und Jahrzehnten Politik machen und warum wir uns gegründet haben.
Ja, ja.
Das ist ja auch immer wieder dieses Mantra, das wir vor uns hertragen. Aber die Auseinandersetzung mit solchen gesellschaftlichen Krisen, also der Migrationsdruck wird höher. Mhm. Wir haben Zahlen weltweit, die sind so hoch wie nie zuvor, vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Klimakrise verschärft sich. Und all das mögen wir prophezeit haben und mögen politisch dafür stehen, dass das passiert.
Mhm.
Und ich habe manchmal das Gefühl, durch das Aussprechen dieser Tatsache wird manchmal vermutet, wir würden das begrüßen oder das forcieren.
Mhm.
Aber du musst eine Realität ansprechen, um dann die Lösung dafür sozusagen anzubieten. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg der Lösungsfindung, und zwar damit meine ich auch wieder uns alle, ne, das ist kein kluger Ratschlag an irgendjemanden, sondern an uns selber, wenn man sich ja viele Gedanken dazu macht, gerade wenn man politische Verantwortung für die Themen trägt, da vielleicht manchmal auch noch nicht den besten Weg gefunden hat oder möglicherweise auch nicht immer die besten Lösungen dafür gefunden hat. Das ist aber total schwierig in so einer politischen Gemengelage, wo alle dir sagen, du bist scheiße, du bist schuld an ganz vielen, also aus dem anderen politischen Spektrum, und man damit einfach leicht Stimmung machen kann. Bilder von uns gezeichnet werden, die wo wir dachten, dieses Vorurteil gibt es über uns nicht mehr inzwischen. Mhm. Damit kannst du so leicht Stimmung gegen uns machen. Ja. So, und all das kommt zusammen, und ich glaube, auch wir verändern, uns dahingehend als Partei herauszufinden, was es bedeutet in solchen Zeiten, wo all diese multiplen Krisen, von denen wir gesprochen haben, warum wir Politik machen, eintreffen. Welche Gangart braucht es dafür? Welche Kompromissbereitschaft braucht es dafür? Welche Menschen braucht es dafür, um das dann am Ende des Tages auch zu verhandeln und nach vorne zu bringen? Und das ist eine Mammutsaufgabe. Und du hast auf der anderen Seite, auf Landes- oder auf Bundesebene, entweder 4 oder 5 Jahre Zeit, um vieles davon voranzubringen, in einer Zeit, wo Leute berechtigterweise auch viele Sorgen und Herausforderungen persönlich, privat, im Kontext dieser Krisen haben. Und das ist einfach, am Ende sagen sie, Zuspitzung von Krisen.
Mein Ratschlag wäre, und ich habe das irgendwie in abgewandelter Form schon oft gesagt, aber deswegen mache ich es jetzt nochmal, sich mal wirklich weniger und vielleicht auch eine Zeit lang gar nicht mehr mit irgendwelchen Zielen zu befassen. Ich ertrage, also wir sind ganz, ganz stark darin, die Ziele zu definieren und wo es am Ende landen soll und analytisch, warum es diese Ziele braucht und es gar keine anderen Ziele geben darf. Und ich finde, wir sind zu schwach an vielen, vielen Stellen für die Wege dahin. Und ich finde, wir sollten als Partei echt mal die Wege zu unseren Zielen wirklich durchdeklinieren. Und zwar nicht unter der Annahme, die Gesellschaft funktioniert wie so ein theoretisches Modell, sondern wirklich mal durchspielen und überlegen, was bedeutet das für wen in den nächsten 2 Jahren. Und das zieht sich durch alle Politikfelder meiner Auffassung nach. Wir müssen stärker werden in den kleinen nächsten Schritten und wirklich mal wegkommen von diesen ganzen Zieldebatten. Und das würde ich den Grünen dringend raten, da sich anders aufzustellen.
Genau, das kann ich nachvollziehen. Erstmal finde ich es schwierig, wenn du von den Grünen sprichst und dich an der Stelle distanzierst
ja,
von
ich bin
uns
da noch
Grün. Nein, das ist ja auch so. Wir sind eine ganz starke Konzeptpartei. Die Ziele sind klar und wo wir hinwollen. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, was du sagst. Und Recht haben reicht nicht. So, ne? Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Und wir haben auch nicht in einem Recht das einmal vorweggesetzt. So, ne? Aber die Frage von, dass es eine Selbstverständlichkeit und eine allgemeine Akzeptanz dafür gibt, diese Wege zu gehen, nur weil das Schreckensszenario eintritt, sozusagen. Ja, ja. Das ist eine falsche Annahme. Und unter den Gegebenheiten, unter denen man unterwegs ist, das hinzubekommen, ist total herausfordernd.
Und wir haben auch bei vielen Zielen so viel erreicht, dass es erstmal langt. Also das, ich finde, dass man sich jetzt auch echt um die Umsetzung kümmern muss. Also das geht von Klimazielen, das geht bis hin zu, wie viel Naturschutzgebiete soll es teilweise weltweit geben und so. Da sind echt Sachen, die man auch erstmal so ein paar Schritte davon abarbeiten muss, meiner Auffassung nach. Und das ins Konkrete bringen muss. Und wir sind dann manchmal nicht gut genug, die konkreten Auswirkungen, das Unmittelbare dann auch schon zu antizipieren. Und das liegt auch an blinden Flecken, die man in der Partei hat. Das trifft andere auch. Ja. Aber bei uns werden sie dann offensichtlich, weil wir natürlich dafür gestellt werden, wenn wir vorher uns an den höchsten Baum gebracht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Was auch typisch für uns ist, ist, dass wir gut sind in
selbstkritisieren.
Selbstkritischen Analysen.
So, und jetzt kritisieren wir alle anderen.
So, FDP.
Sagt uns mal einfach eine Partei, die wir hier mal richtig roasten sollen und wir machen das. Ist scheißegal, welche. Ich könnte dir schnelle Fragen stellen, wenn du möchtest.
Okay.
Das ist jetzt sehr früh, ne?
Ja,
das ist Also ich habe hier in der Vorbereitung noch stehen, ob ich Dinge zum Bundesverfassungsgerichtsurteil sagen möchte.
Die Leute haben das selber gelesen.
Amina, vielleicht, was hat dich denn so zuletzt bewegt mit Blick auf Podcasts und vielleicht auch, was hörst du gerade für Podcasts? Und dann denke ich mir dazu nochmal eine Frage aus, die ich hier in dieses Gespräch einbringe. Wir machen das jetzt mal Freestyle.
Okay, ich habe keinen Podcast gehört.
Oh. Es ist so echt ein Problem, wenn man jetzt versucht, hier sowas abseits der Politik zu machen. Wenn man dann feststellt, abseits der Politik
gibt es kein Leben.
Gibt es einfach nicht.
Nein, ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und da war noch ein ihr Mitbewohner mit dabei. Ja. Und da haben wir sehr lange über sehr viele Dinge des Lebens gesprochen. Mm. Und das war wie ein Podcast. Und das habe ich irgendwann dann gemerkt, dass wir wirklich nicht aufgehört haben zu reden. Und dann habe ich die dritte Person gefragt, und wie findest du unseren Podcast? Ja. Das war der letzte Podcast, den ich gehört habe, der war auch mit mir.
Hast du nicht mal so in deiner Morgenroutine irgendwelche bestimmten Podcasts, die du jeden Morgen dann irgendwie so hörst?
Okay. Ich höre Nachrichten morgens.
Ja gut, das ist natürlich nachvollziehbar. Ich höre immer so die Presseschau als Podcast. Mhm. Sowas mache ich dann gerne. Und die auch wenn ich inhaltlich oft total widerspreche, aber es ist halt interessant, was für Gäste da sind und alles Mögliche, diesen Pioneer Morning Briefing Podcast.
Ist der denn frei zugänglich?
Oder muss der man ist frei zugänglich bei, okay. bei Spotify. Also wenn man ein Spotify-Abo hat, mhm. ne, das braucht es dann doch schon. Mhm. Aber das haben viele Menschen, die diesen Podcast hören, hoffentlich. Oder auch nicht. Wobei, nee, ein Abo braucht man ja nicht. Man kann ja auch mit Werbung hören. So, jetzt haben wir das durchgespielt. Bevor ich mir noch mehr einfallen lasse.
Ich habe mal eine Frage an dich.
Ja.
Du warst ja jetzt auch viel krank.
Mhm.
Aber was ist so das Letzte, was dir so privat passiert ist, was du schön fandst?
Ehrlich, ich war viel krank. Ich war 2 Tage krank.
Aber davor warst du auch irgendwie krank, oder nicht?
Ja, vor ein paar Wochen war ich mal krank, ja, für eine Woche. Ja, stimmt, in den Herbstferien war ich eine Woche krank, richtig, stimmt. Oh, privat. Da muss ich natürlich überlegen, was ich erzählen will. Ich glaube, was ich gerade gerne mache, und die erste Kritik wird sein, dass es viel zu selten ist, und Teile, die den Podcast hören, werden sich beschweren, aber ich koche momentan noch lieber. Also ich habe sowieso angefangen über die letzten Jahre, mir mehr beim Kochen anzueignen und so weiter, also mehr Fertigkeiten, sag ich mal. Und mir macht es momentan mehr Spaß zu kochen. So, ich mache es trotzdem zu wenig und zu selten.
Machst du es mit der Kochschürze immer?
Ich koche immer mit Schürze, ja.
Ich finde das so witzig.
Ja, weil die Klamotten wären sonst dreckig. Außerdem sieht das auch 1A aus. Ist
total übertrieben, dass du diese Kochschürze... Es sieht
1A aus und ich koche immer mit Schürze. Und ich koche mittlerweile so irgendwie auch oft einfach so Reste wegkochen. Und wenn es dann geil schmeckt, das finde ich sehr befriedigend. Ja, genau, das hatte ich am Wochenende. Ich habe sehr viele Reste, die man so hatte und die sonst irgendwie verdorben wären oder so. Da habe ich fast alles auf einen Schlag weggekocht. Und dann war es noch lecker. Das war ein kleines persönliches Highlight. Vielleicht. Das sind so Sachen, die man erzählen kann. Andere Highlights erzählt man ja nicht öffentlich. Und bei dir?
Mir ist genau das Gegenteil eingefallen zu dem, was du erzählt hast. Ich koche gar nicht gerne. Und ich habe mir aber ganz tolle Tiefkühlsachen gekauft. Die mich sehr glücklich gemacht haben.
Das ist besser geworden, Tiefkühlsachen, ne? Ja. Ich weiß auch, früher war das immer richtig, nicht so geil.
Ja.
Und heute sind die echt besser geworden. Ja. Ist auch bei vielen Sachen einfach qualitativ gar nicht schlecht, weil die Sachen ja direkt nach der Ernte eingefroren werden.
Ja, genau.
Und dadurch auch so. Weißt du, ja, so, die, ne? Die Vitamine in der Pommes sind einfach dann auch viel mehr erhalten, weil sie direkt eingefroren wurden, ja, und nicht noch genau. Die Pommes den ganzen Tag auf dem Markt lagen.
Ja. Ja, genau. Oder bei Chick McNuggets. So,
ja, ja.
Auch direkt.
Ja.
Okay, gut, darüber werden wir nicht weiter sprechen.
So, 5 schnelle Fragen. Seid ihr digitale Messis oder absolute Ordnungsfreaks? Wie sieht euer Desktop-Bildschirm aus? Löscht ihr ungenutzte Apps oder alte Screenshots? Wie viele Bilder befinden sich aktuell in eurem Fotoalbum? Sag mal, wie viele Bilder hast du auf deinem Handy?
Ich habe 2 Handys.
Auf deinem privaten?
Auf meinem privaten Handy habe ich 9000 Bilder.
Okay, und auf deinem anderen, das ist ja nix. Obwohl, nee, kannst du gar nicht raufgucken, ne?
Doch, kann ich.
Also ich habe 27.700 Bilder und 2.600 Videos.
Ich habe 22.000 Bilder auf meinem Arbeitshandy. Dazu muss man aber sagen, dass Fenja, glaube ich, noch 40.000 weitere bei sich hat.
Also das ist schon echt abgefahren, finde ich, so eine Masse. Also ich bin kein Messi, würde ich sagen, digital, aber viel Ordnung ist auch nicht. Ich versuche aber immer mal wieder Ordnung reinzubringen. Wo ich wirklich viel, also total unverhältnismäßig ordentlich bin, weil ich bin ja sonst jetzt nicht der große ordentliche Mensch, ist bei so Technik. Also alle meine Handy-Ladekabel haben so
so eine
Klettverschlüsse, dass sie immer zusammengebunden sind und so weiter. Mein Kamera-Equipment ist alles in so einer Tasche. Also da bin ich ziemlich akribisch, was so Technik generell angeht. Ich habe auch so gut wie nie einen zerkratzten Bildschirm auf irgendwas, auch nie was kaputt und so. Da bin ich sehr penibel. Und bei dir?
Also Fotos sortiere ich in Ordnern.
Oha, krass. Das
so,
war
aber nicht so, jedes Bild kommt jetzt in Ordner, sondern bestimmte Ereignisse kommen auf jeden Fall in Ordner, weil ich das total... Das ist
schlau.
Ja, weil das super nervig ist.
Ja.
Und dann habe ich, keine Ahnung, so privat, weiß ich nicht, irgendeine Geburtstag, irgendein Urlaub oder was weiß ich was, das packe ich alles schon in Ordner, damit man das wiederfindet, weil das ja auch, ich meine, 22.000 Bilder, das sind auch Bilder über die letzten Jahre halt.
Ja, ja, natürlich.
Das ist jetzt nicht nur 2023. Und und ansonsten so Apps, alles, was ich nicht brauche, wird gelöscht. Und ansonsten habe ich dann schon so meine Seiten, das ist Social Media, das sind Nachrichten, das sind Fotos oder solche Sachen. Genau, also ich habe da schon eine Struktur.
Dann eine Frage.
Sehr gerne.
Was sind deine Lieblingsgerüche?
Ist es einer der schnellen Fragen oder hast du es
ausgedacht? Die haben wir entwickelt, kurz vorher.
Lieblingsgerüche?
Was sind deine Lieblingsgerüche?
Ich finde diese Frage, ihr guckt so komisch. Meine Lieblingsgerichte, weiß ich
nicht. Soll ich sonst anfangen?
Ja, gerne.
Also, ich finde den Geruch von brennendem Holz extrem schön. So irgendwie von einem Lagerfeuer oder von so einem Ofen. Manche Menschen haben ja so Ofen, wo man auch so ins Feuer reingucken kann. So, sowas finde ich total cool. Mhm. Dann frisch gemähter Rasen, finde ich richtig schön. Mhm. Bratende Zwiebeln, finde ich, ist ein ganz toller Geruch. Mhm. Ja, ich würde sagen, die drei sind meine Lieblingsgerüche.
Also ich mag frisch geduscht.
Mhm.
Frische Bettwäsche, frisch gemachte Wohnung.
Okay. Einfach der Geruch von Sagrotansäure. Das ist dein Lieblingsgeruch. Desinfektionsmittel und Zitrus.
Parfüm.
Okay, da, ja.
Wenn Menschen einfach einen schönen Eigengeruch haben.
Ja, okay, das ist jetzt der erste natürliche Geruch, den du ansprichst.
Mhm. Ja.
Was ist dein liebster nicht-synthetischer Geruch?
Und ansonsten kochen, natürlich mag ich das auch, wenn es so lecker riecht irgendwie, ne?
Ja.
Aber es gibt auch Momente, also zum Beispiel, ich mag es nicht, den Geruch von Kochen, von Essen an Kleidung und so zu haben.
Ah.
Das hasse ich. Und deswegen riecht es zwar schön, aber mich nervt es, wenn ein Geruch dann so in der Wohnung ist.
Okay.
Dann freut man sich natürlich über Gerüche, wenn man Hunger hat und denkt sich, lecker, das wird jetzt gekocht. Aber ich finde es auch genauso richtig eklig, wenn du gar keinen Hunger hast oder gerade gegessen hast und dann Essen riechst.
Mhm.
Das mag ich gar nicht. Ansonsten mag ich gerne den Geruch von gebrannten Mandeln, ist mir noch aufgefallen.
Oh, ja. Ja, das stimmt, kann ich verstehen. Das ist jetzt auch wieder die Zeit. Isst du auch gerne gebrannte Mandeln?
Ja, sehr gerne.
Hast du schon mal gebrannte Mandeln selber gemacht?
Nee, aber ich habe es schon mal beobachtet.
Ja, das geht nämlich viel besser, als man das denkt.
Ja, ich glaube, meine Schwester hat das mal gemacht.
Ja, meine auch. So. Genau, und das schmeckt nämlich wirklich wie vom Jahrmarkt
oder vom Weihnachtsmarkt. Ja, komplett. Das ist gar nicht so. Und man kann, irgendjemand hat mir das erzählt, in der Mikrowelle ganz easy machen. Es gibt so einen ganz easy Trick. Wer hat das denn? War das einer von? Nee.
Also Mikrowelle habe ich ja aktuell nicht.
Ja.
Finde ich aber total super. Ich finde auch ehrlicherweise Mikrowellen-Popcorn einfach saugut. Dieser Podcast driftet komplett, aber wir bleiben einfach dabei. Wir machen nebenbei auch noch Politik, aber jetzt die weitere Frage ist, was ist das älteste Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank, das du heute noch gerne trägst? Was man heute noch gerne trägt.
Oh, ich glaube so Tops auf jeden Fall.
Mm. Wie alt ist das dann so? Was sind so Sachen, die bei dir alt sind?
Das kann ich dir sagen. 10 Jahre, weiß ich nicht.
Ja, bei mir sind auch so echt, ich habe echt Kleidungsstücke, die sind so 15, 10 bis 15 Jahre alt.
Ja, ja doch, da gibt es das ein oder andere.
Ja, aber
oder gute Taschen.
Ja, gut. Mhm. Ich wollte nämlich gerade sagen, also bei mir wäre schon so, dass bei den Sachen, die 15 Jahre alt sind, da passen dann noch so die Socken. Mhm. Da. Aber davon gibt es welche, die dann vielleicht so alt sind. Ansonsten ist es bei mir, glaube ich.
Ich kann es dir nicht sagen direkt, also welches das wohl ist. Ich muss auch sagen,
also ich habe ein Kleidungsstück, das trage ich jetzt seit kurzem nicht mehr, weil das ist auch etwa so 15 Jahre alt, weil das ist einfach, das ist nicht mehr gut erhalten. Das ist so eine Jacke, ist ein bisschen wie so eine College-Jacke, aber ganz in schwarz mit so Kunstlederarmen. Mhm. Und diese Kunstlederarme pellen aber ab. Und da weiß ich noch, da bin ich noch, als ich die gekauft habe, da war ich noch auf der Realschule.
Mhm.
Und da, also bevor ich 18 wurde, und da habe ich die bei Karstadt damals gekauft. Das war ein Riesending, weil die hat 156 Euro gekostet und das war ein großes Ding. Und die habe ich auch immer noch, kann ich irgendwie nicht wegschmeißen.
Mhm.
Deswegen ist das, glaube ich, das älteste Kleidungsstück, aber ich trage das heute eigentlich nicht mehr.
Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, keine Ahnung, 10 Jahre bestimmt irgendwas, aber wahrscheinlich, glaube ich, eher so Basic-Sachen.
Wie stehst du zum Thema Achterbahn?
Nee.
Wann bist du das letzte Mal Achterbahn gefahren?
Im Wahlkampf.
Okay.
Es war kein, nee, also für mich ist Achterbahn, ich meine alles so dieses.
Irgendein Fahrgeschäft.
Genau, so, wie heißt das, Amusement Park mäßig.
Ja. Ja.
Da bin ich einmal in Flensburg, so ein Ding, das so im Kreis so.
Ja, Looping.
Kein Plan.
Also hat es sich so.
Nein, es war nur so eine Wand und dann bist du so, weißt du, so nach oben und nach unten.
Ja, das ist was anderes. Also, ja,
genau. Nee, und ich glaube vielleicht, hier Achterbahn bin ich, glaube ich, das letzte Mal wirklich in Paris im Disney.
Du warst in Disney in Paris? Ja. Krass.
Ja,
ist das so geil, wie alt warst du da?
Ich war da 17.
Ist es so cool, wie man sich das vorstellt?
Ich war halt 17.
Ja, dann ist man nicht so begeistert. Und
ich hatte keinen Bock so darauf. Ich wollte halt, ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester da.
Ja.
Und meine Mutter hat uns da halt überrascht mit. Und das war richtig nett von ihr. Meine kleine Schwester war halt jünger als ich. wie das so ist. Und da bin ich Achterbahn gefahren und zwar mit meiner Mutter.
Ja.
Weil meine kleine Schwester irgendwann dann irgendwie keinen Bock drauf hatte und meine Mutter wusste nicht, was sie erwartet in dem Moment. Und da, also das war das letzte Mal.
Also ich bin das letzte Mal Achterbahn gefahren auch, also das ist jetzt, da war ich 18, 19, also kurz nach dem Realschulabschluss mit Freunden aus der Schule und da waren wir im Heidepark Soltau, war das glaube ich, ganz abgefahren. Da bin ich hier Kolosseum oder so, diese Holzachterbahn und so, das war schon irgendwie ganz cool, aber ich kann das nicht gut, mir wird so schnell schlecht, deswegen ist das einfach nicht mein Ding. Allerdings, ich habe so Lust auf einen Freizeitpark.
Naja, also ich hätte, mit mir.
Doch, ich hätte total Lust, mal in einen Freizeitpark zu gehen und da eigentlich hauptsächlich zu essen und die ganzen anderen Möglichkeiten zu nutzen. Jetzt nicht unbedingt für eine Achterbahn, aber vielleicht irgendwas anderes. Ich hätte auch so einen Freefall Tower oder so. Sowas würde ich
Hölle,
machen.
Hölle, Hölle. Freier Fall, Hölle.
Freier Fall finde ich noch ganz okay.
Ich habe wirklich das Gefühl zu sterben.
Okay.
Ich finde es ganz, ganz schwierig. Das Ding ist, das Problem ist, ich bin aber so ein Mensch, wenn ich dann bei sowas, ich sage immer so, nee, will ich nicht machen. Wenn ich da wäre, würde mich dann das so packen und dann würde ich so viele Mutproben machen wollen, weil ich mir das nicht nehmen lassen würde. Deswegen,
cool.
Ja, genau. Also lass mich komplett anstecken von sowas. Deswegen, nein.
Okay. Popcorn lieber süß oder salzig?
Süß.
Ich auch, absolut.
Ja,
salzig. Also ich habe echt in den letzten Jahren dann so ab und zu mal salzig gegessen. Das kann irgendwie ganz nett sein.
Nein.
Gerade so mit Pommesgewürz oder so, aber ich jeden Fall süß. Mhm. Auf jeden Fall. So, Aminata Touré, was hast du mitgenommen?
Du, ich habe ganz viel mitgenommen seit dem letzten Mal.
Das ist fast nicht zu beantworten.
Das ist nicht zu beantworten. Was ich mitgenommen habe, ist, ich weiß es nicht, Lasse.
Ich nehme was Aktuelles. Mhm. Ich finde wirklich beruhigend und gut, auch weil nicht nur die Lage in Deutschland immer komplizierter wird, sondern in so vielen Ländern und auch sich so vieles in eine Scheißrichtung entwickelt und so weiter. Im Zusammenhang dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils, dass diese Gewaltenteilung einfach funktioniert, so in großen Teilen. Also da sagt das Verfassungsgericht hier folgendermaßen, so sieht's aus. Und niemand debattiert darüber, und sagt irgendwie ja, aber oder so, sondern alle überlegen jetzt, wie sie es so ausdeuten, dass es alles funktioniert und so. Und das finde ich sehr beruhigend, dass diese Autorität des Verfassungsgerichts besteht. Da muss man auch immer wieder dran erinnern, das weiß ich auch, weil Leute vergessen auch so Urteile und so. Aber das hat mich jetzt gerade noch mal sehr beeindruckt, welche Wellen das bei uns schlägt, wenn eine andere Staatsgewalt eine Entscheidung trifft. Finde ich beruhigend, finde ich gut. Das ist ein guter Teil dieses politischen Systems.
Das stimmt und keine Selbstverständlichkeit.
Ja.
Ja, vielleicht, um das alles abzubinden, was habe ich mitgenommen? Jeder Sturm geht vorbei.
Ja. In diesem Sinne tut es auch diese Folge, die ja nichts anderes ist als ein Sturm. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Viel Spaß auf der BDK. Toi, toi, toi. Und dann hoffen wir, dass wir relativ zeitnah wieder eine Folge aufnehmen können. Aber es ist schwieriger geworden, geeignete Termine zu vereinbaren miteinander, wo wir beide auch die Zeit und Muße haben.
Bye.
Bye, bye.